Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Interview bei Börse Online. Mein Name ist Marek Kobocz und ich freue mich, dass ich heute mit Johannes Hirsch, Gründer und Geschäftsführer von Antea, sprechen kann. Hallo Herr Hirsch, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, Herr Kobocz. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Hirsch, lassen Sie uns gerne mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen ins Interview starten. Den Goldpreis finde ich
gut, weil er gestiegen ist, weil es den Erwartungen entspricht. Ich denke aber, dass da auch noch mehr drin ist.
Papierwährungen sind für mich
ein Zahlungsmittel, ein ungeeignetes Aufbewahrungsmittel.
Und Aktien finde ich jetzt
definitiv interessant, wobei ich es immer aus Anlegersicht heraus sehe. Ich bin kein Daytrader.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Ja, Herr Hirsch, im Interview auf unserem Zweitkanal Smartes Geld sagten Sie vor kurzem, der Goldanstieg habe Sie etwas überrascht, weil eben ETF-Anleger nicht mitgemacht hätten und die Zinsen sogar gestiegen seien, was eigentlich schlecht für den Goldpreis sei. Überrascht Sie denn der Goldpreis weiterhin?
Nein, er überrascht mich weiterhin nicht, denn Sie haben gerade völlig richtig negative Einflussfaktoren genannt. Aber es gibt ja auch noch mehr Einflussfaktoren für das Gold. Und da habe ich insbesondere auch im Hinterkopf, dass Gold ja auch eine Währung ist. Nicht umsonst sind es die Notenbanken, die eben ihre ganzen Goldbestände immer unter den Währungsreserven bilanzieren. Und wenn ich mir das anschaue im Moment aus Sicht von verschiedenen Anlegern, möglichen Anlegern, stellen wir fest, naja, also im Dollar läuft man hinein, dass wir irgendwo Restriktionen bekommen, was die Verwendung angeht. Im Euro wird auch darüber gesprochen. Und wenn ich mir anschaue, dass es eben viele, viele Anleger gibt, und damit habe ich jetzt insbesondere die Notenbanken im Hinterkopf, die eben dann sich anschauen, in welcher Währung möchte ich denn eigentlich meine Reserven halten, dann schaut man sich um und sagt, naja, Dollar und Euro, da muss man mit Restriktionen rechnen, und dann diversifiziere ich. Und das ist ein Prozess, der noch sehr viel Spielraum lässt, wenn denn die Notenbanken wirklich richtig in der Breite diversifizieren wollten. Insofern, da ist noch einiges an Potenzial drin aus Sicht der Notenbanken. Ich meine, wer waren die größten Käufer? Wir sprechen über Indien, wir sprechen über die Türkei, wir sprechen über Kasachstan. Das sind alles keine Notenbanken, die über jeden Zweifel erhaben ist, wenn man aus Sicht der amerikanischen oder der europäischen Regierenden da eben sich das anschaut. Dass die dann eben Angst haben, es könnte sie ja auch vielleicht sie treffen mit ihren Währungsreserven, dass sie auch nicht so an das Geld rankommen, wie das eben in Russland schon der Fall ist. Und ich habe noch im Hinterkopf drin, der Krieg, den wir da eigentlich schon haben zwischen China und den USA. Also, dass man da sich umschaut, in eine andere Währung hinein zu diversifizieren, finde ich nur logisch. Und insofern ist da noch bestimmt einiges weiteres an Potenzial drin.
Das dürften Goldanleger dann gerne hören. Und wir hatten es auch notiert, dass sehr viele Notenbanken zuletzt Gold nochmal sehr stark aufgestockt haben. Und unsere Frage dazu, ist das halt ein Zeichen, Sie haben schon etwas angedeutet, sich weiter unabhängiger vom US-Dollar zu machen? Und könnte das auch dafür sprechen, dass die Emerging Markets, diese BRICS-Staaten, noch immer weiter Gold aufbauen und den Dollar abbauen?
Ja, BRICS, da ist ja C wie China auch schon mit drin enthalten, und gerade China ganz oben anstehend, die ja nun wirklich einen Zwist da führen mit den USA. China steht ganz oben an, dass die eben diversifizieren wollen. Also insofern das ganz klar. Indien gehört auch mit dazu und die versuchen sich ja irgendwo zu positionieren zwischen West und Ost und in ihre Richtung dabei hineinzukommen. Und es ist natürlich gut, wenn man eben unabhängig ist von Dollarreserven oder auch von Euroreserven. Gold ist eine Währungsreserve, die man immer dann nutzen kann. Insofern wie Indien ist definitiv dabei auch interessant. Russland ergibt sich von selbst, die kommen gar nicht im Moment an ihre Währungsreserven da hinein in Dollar und in Euro dort mit hinein. Gut, bei Brasilien und Südafrika, um das B und das S auch noch zu berücksichtigen, weiß ich nicht, ob da so viel zu erwarten ist. Aber ich meine, Südafrika ist auch ein großer Goldproduzent. Insofern haben die natürlich schon eine gewisse Nähe und auch gewisse Vorteile, wenn es eben darum geht, eben in Goldwährungsreserven aufzubauen. Also das spielt schon mit eine Rolle. Aber ich würde es auch über die BRICS-Staaten hinaus nochmal sehen. Also gerade, was ja zuletzt veröffentlicht wurde, Türkei und Kasachstan sind dann eben auch Länder, die auch in erheblicher Weise oder wo die Notenbanken in erheblicher Weise dann auch Gold gekauft haben. Und noch einmal, es würde mich sehr wundern, wenn die jetzt mit einmal das beenden würden.
Sie sprachen auch an in dem anderen Interview, dass halt das Vertrauen in Papierwährungen immer weiter etwas erodiert. Wie sehen Sie da die Lage?
Also wenn ich mir das anschaue, wir haben in den USA im Herbst letzten Jahres schon mal die Situation gehabt, dass die USA bei ihren Staatsanleihen nochmal einen Bonitätsaufschlag zahlen mussten. Und wenn ich mir dann anschaue, dass also die Defizite oder die, nennen wir es mal positiv, die expansive Fiskalpolitik, was auf Deutsch nichts anderes heißt, als es werden Schulden ohne Ende gemacht, wenn ich mir das anschaue, dann ist das natürlich nicht gerade vertrauensfördernd da mit hinein. Ich meine, 7% Neuverschuldung innerhalb eines Jahres, das ist schon wirklich richtig viel. Und es begann mit Trump, der das eben gemacht hat, und zwar vor Corona, hat sich dann fortgesetzt, aber Biden fällt ja auch nichts anderes ein. Also wir haben eine riesige Neuverschuldung da mit hinein. Und klar, je mehr Papier gedruckt wird, umso größer wird das Misstrauen. Und dann nimmt man greift man gerne auf eine Währung zurück, die eben schon seit mehreren Jahrtausenden ihre Stabilität dort erwiesen hat. Also das sind Aspekte, die bestimmt auch förderlich sind für die Situation im Goldbereich. Und hier in Europa haben wir nicht diese Exzesse, was die Neuverschuldung angeht. Aber wir haben auch immer noch üppige Neuverschuldung dort mit dabei. Also wenn ich nach Frankreich schaue, mit 5%. Deutschland wird so getan, als ob sich das im Rahmen hält. Und ja, und für sich genommen ist es auch. Aber am Ende des Tages schaut man sich eben die europäischen Staaten insgesamt an. Und da stellen wir eben fest, es gibt in erheblicher Weise Neuverschuldung. Und wie gesagt, Frankreich als ein ganz großes Land dann mit 5% mit dabei. Und das auch nochmal auf Dauer, dass jetzt also die langlaufenden Staatsanleihen einen niedrigeren Zins haben als die Inflation, ist natürlich auch etwas, wo sich Anleger dann auch umschauen. Komme ich vielleicht in einer anderen Währung als dem Euro? Komme ich da vielleicht besser zurecht?
Der Fondsmanager Peter Ihuber sagte auch vergangene Woche bei uns im Interview, dass er auch aus diesen Gründen, die Sie gerade genannt haben, eine neue Staatsschuldenkrise fürchtet über die nächsten Jahre. Und auch er setzt sehr stark auf Gold. Ist das auch etwas, klar, Sie haben es jetzt kritisiert, was die Staatsverschuldung angeht, aber fürchten Sie auch eine neue globale Staatsschuldenkrise und würden Sie dann auch weiterhin auf Gold setzen?
Die Frage ist, wie weit eine Staatsschuldenkrise geht. Wann sprechen wir von einer Staatsschuldenkrise? Müssen wir dann eben ein Ausmaß haben, wie wir es vor 12 Jahren in Griechenland gesehen haben, wo also die Sachen dann ja eben neu geordnet werden mussten und damit der Staat überhaupt weiter überlebt, mussten ja Anleger dann eben auch Zugeständnisse machen und bekommen eben ihr Geld nicht vollständig zurück. Das ist definitiv eine Staatsschuldenkrise, die wir gesehen haben. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das so weit dann gehen wird. Im Endeffekt stellen wir ja auch fest, die Staaten können viele Schulden machen. Das ist ja unproblematisch aus Staatssicht heraus. Die Gelder bekommen sie, denn irgendjemand kauft die. Man schnitzt sich im Zweifelsfall dann eben die Regularien zurecht, damit dann eben Versicherungen gar nichts anderes mehr kaufen können als Staatsanleihen. Es steht nicht, dass die Versicherungen mit ihren Pensionskassen nur Staatsanleihen kaufen dürfen. Nee, so dummerhaft wird das nicht aufgezogen, sondern um die Voraussetzung zu erfüllen, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Insofern haben wir auf der Seite hier, wo man sich seine Käufer dann eben auch selbst schaffen kann, aber wir sehen eben auch die Notenbanken, die werden eben auch genommen, um dann eben ihrerseits dann eben Anleihen zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das so weit gehen muss wie in Japan, wo wir dann ja eben schon bei weit über der Hälfte der Staatsanleihen, die im Sitz der japanischen Notenbank sind. Aber es geht hier ja auch schon zügig voran. Also nochmal, es geht darum, wann sprechen wir von einer Staatsschuldenkrise? Dass wir hier in die Pleite hineingehen oder das ganz große Krisenszenario sind, möglich ist es immer, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich nicht so hoch. Aber dass das Vertrauen in den Staat als Schuldner weiter zurückgeht, das sind Aspekte, damit sollte man sich schon vertrauen. Mhm.
Unabhängig jetzt davon, welche Krise genau droht oder ob auch keine droht, bleibt Gold nach diesem deutlichen Anstieg jetzt auch kurzfristig, ich denke langfristig sowieso, aber auch kurzfristig für Sie ein vernünftiger Schutz?
Naja, also wir hatten zuletzt ja über die letzten Jahre immer so 2070, 2080, das war so eine Obergrenze. Und bis dahin ging es und von da aus ging es immer zurück. Dann passt es irgendwo in das Bild von Marktteilnehmern, dass wenn es überschritten wird, dass das nochmal einen zusätzlichen Schub hineinbekommt. Den haben wir ja auch gesehen und dann ist es bis 2400 rundgerechnet mal dann gestiegen. Insofern ist es definitiv auf jeden Fall möglich, dass es auch mal einen Rückschlag gibt. Aber das sollten Anleger dann eher nutzen, sollten sich freuen, wenn das kommt, um dann im Zweifelsfall ihre Goldbestände nochmal aufzustocken oder all die ETF-Anleger, die bisher nicht dabei gewesen sind, dass die das dann eben auch nochmal nutzen. Also insofern, Rückschläge kann es immer geben, aber der Trend geht weiter nach oben und derjenige, der dann eben ein bisschen längeren Atem hat, der wird auch im Goldengagement viel Freude haben. Ich finde es ja auch bemerkenswert, die 3.000 Dollar pro Unze werden bislang immer noch sehr selten genannt, werden immer noch als exotisch wahrgenommen. Dabei ist es nur eine Frage der Zeit, dass wir auch 3.000 Dollar sehen. Ich stelle mich nicht hin und sage, das sehen wir noch in diesem Jahr, aber es ist vom Grundsatz hier eine Frage der Zeit. Und solange diese 3.000 Dollar immer noch als ganz exotisch angesehen werden, können wir bestimmt nicht von überbordendem Optimismus sprechen.
Wie sehen Sie bei dem Thema Gold und Edelmetallen dann Silber? Silber ist ja auch bei Anlegern immer sehr beliebt. Wie würden Sie das in diesem Kontext einschätzen? Und setzen Sie auch auf Silber aktuell?
Ja, ich setze eindeutig auch auf Silber. Um der Vollständigkeit Genüge zu tun, sollte man auch nochmal Platin und Palladium erwähnen, die ja eben auch als Edelmetalle gelten, auch wenn dort der industrielle Ansatz eine größere Rolle spielt als bei Gold und Silber. Aber Silber so als kleiner Bruder des Goldpreises. Häufig haben wir ja eine gewisse Korrelation, aber wenn ich jetzt eben mir das Gold-Silber-Verhältnis anschaue, was sehr einfach zu errechnen ist. Man nehme den Goldpreis pro Unze geteilt durch den Silberpreis pro Unze. Und was ist das Ergebnis dabei? Und da liegen wir über 80 und Zahlen über 80 zeigen eben, dass der Silberpreis relativ günstig ist oder umgekehrt, der Goldpreis ist im Verhältnis zum Silber ein relativ teurer. Insofern hat Silber definitiv Nachholpotenzial mit dabei und ich sehe in Silber auf jeden Fall noch erhebliche Möglichkeiten. Für den Anleger ist es vielleicht in Silber auch noch mal etwas leichter, denn wir hatten bei Silber ja auch schon Preise von 50 Dollar. Ich meine nur mal als Orientierung bei der ganzen Sache. Silber im Moment bei, unter 30 Dollar, 28,5 da im Moment gerade. Also wir waren vor 12 Jahren schon mal bei 50 Dollar. Jetzt will ich gar nicht 40 Jahre zurückgehen mit der Spekulation der Gebrüder Hand, wo wir auch schon mal interessanterweise auch bei 50 Dollar gewesen sind. Aber Silber kann man wirklich auch noch erwerben zu gut der Hälfte des Höchstpreises, den wir vor 12 Jahren gesehen haben. Insofern ist auch das ein Argument, das für Silber spricht. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Ich meine, wir sprechen überall davon, dass die ganze Energieversorgung umgestellt werden soll, dass wir mehr auf erneuerbare Energien hineingehen wollen. Und ich meine, da muss man sich nur umschauen, alles, was im Photovoltaikbereich läuft, da spielt Silber auch eine ganz große Rolle. Insofern haben wir also auch von der industriellen Nachfrage her definitiv einen großen Nachfragepart, der eben auch für das Silber spricht. Also kurzum, es gibt ja aber Leute, die sagen, ja, ich will dann eigentlich mich nur auf Gold orientieren, weil die Goldmedaille ist das Wichtigste und Silber ist dann eben eigentlich nur für den Zweitplatzierten da. Im Endeffekt denke ich aber, dass man auch dort vielleicht ein bisschen diversifiziert und nicht nur Gold, sondern auch Silber mit berücksichtigen sollte. Also definitiv interessant.
Herr Hirsch, bevor wir jetzt gleich nochmal allgemein zu den Aktienmärkten kommen, Stichwort Gold, Vermögensschutz, könnte da auch Bitcoin eine Rolle spielen? Wie sehen Sie da die Lage bei den Kryptowährungen?
Ja, bei Bitcoin haben wir ja eine Änderung gehabt in der Form, dass das jetzt offiziell an der Börse zugelassen wurde. Das bedeutet, dass eben inzwischen viele Anleger in Bitcoin investiert sind. Daran kann man nicht vorbeigehen. Ich habe immer noch Warren Buffett im Hinterkopf, der mal gesagt hat, wenn man ihm alle Bitcoin-Bestände, die es überhaupt so gibt, anbieten würde und er müsste für alle Bitcoin-Bestände dann $25 zahlen, dann wäre ihm auch das immer noch zu viel. Es geht dabei darum, was ist der innere Wert von Bitcoin? Und darüber lässt sich dann trefflich dann auch streiten. Umgekehrt muss man allerdings auch sagen, was ist der innere Wert von einem Euro oder was ist der innere Wert von einem Dollar? Es geht immer darum, was man sich davon erwerben, was man davon kaufen kann und wie groß die Akzeptanz ist. Und insofern haben wir jetzt dadurch durch diese Börsenzulassung einen neuen Schritt gehabt. Es ist eben akzeptiert und es sind viele Bestände inzwischen auch aufgebaut worden. Jetzt mal unterstellt, wir bekommen eine ganz große Krise in Bitcoin, dann trifft das eben nicht mehr nur noch Spekulanten, sondern das trifft dann eben auch wirklich breitere Schichten und das könnte durchaus größere Bedeutung dann haben. Und vor dem Hintergrund können wir an den Bitcoin nicht mehr so vorbeigehen, wie man vielleicht meinte, das vor einem Jahr noch tun zu können. Bitcoin ist für mich eine Währung, dann insofern vergleichbar mit Gold oder auch mit Dollar oder Euro. Und damit kann man auch dann durchaus arbeiten. Für mich ich sehe es aus Portfolio-Manager-Sicht heraus. Mhm. Und da habe ich im Hinterkopf drin, der Bitcoin-Preis hat eine sehr hohe Korrelation mit dem Nasdaq-Index. Steigen eben die Technologieaktien, steigt der Bitcoin, fallen die Technologieaktien, fällt der Bitcoin. Das läuft nicht taggenau parallel, das verschiebt sich manchmal um ein paar Wochen, vielleicht sogar um ein paar Monate. Aber in der Trendausrichtung über die Jahre hin stellt man eben fest, wir haben diese hohe Korrelation. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, bin ich bislang immer ganz gut ohne Bitcoin zurechtgekommen, weil ich für mich sagen konnte, okay, dadurch, dass ich Technologieaktien mit berücksichtige, habe ich diese Situation oder habe ich diesen Einflussfaktor. Natürlich, der Bitcoin bewegt sich stärker, als es die Technologieaktien tut, aber die Richtung ist eine Parallele. Und vor dem Hintergrund können Anleger durchaus in Bitcoin da hineingehen. Man muss eben wissen, worin man investiert. Und dass es eben auch mal nach unten geht, das haben wir ja nun auch gesehen, dass es dann mal von fast $70,000 mal eben auch auf fast $15,000 geht, 75% Kursverlust. Das haben wir erlebt. Das muss ein Anleger auch wissen, dass so etwas da passieren kann. Aber in der Trendausrichtung kann ich mir vorstellen, dass die Korrelation zum Technologieindex mit erhalten bleibt. Und dann sage ich mir, warum soll ich dann in eine Diskussion einsteigen, die eben die wertet, was ist ein Bitcoin wert, wenn ich genau weiß, was in den Technologieaktien passiert und dass dort die Zukunft drin ist. Also wenn ich verteufel den Bitcoin nicht, bin aber auch bislang ohne ganz gut ausgekommen.
Ja, Hirsch, dann kommen wir zu den allgemeinen Börsen, zu den Märkten. Es gab ja in den vergangenen Wochen durchaus mal eine kleine Korrektur, worauf auch viele Anleger lange gewartet haben. Die wurde jetzt allerdings auch ziemlich schnell wieder aufgekauft. Wir sind jetzt mehr oder weniger wieder da, wo wir zu Beginn der Korrektur waren. Bei manchen Aktien drüber, bei manchen ein bisschen drunter, bei den Märkten ebenfalls. War es das jetzt mit der Korrektur oder droht aktuell die Gefahr eines Doppeltops, gerade auch in den großen US-Indizes?
Wenn ich mir die Kursverläufe anschaue, dann ist dieser Aspekt des Doppeltops definitiv möglich. Und das gilt in die großen US-Indizes. Es gilt hier aber auch in Europa. Ich meine, der DAX ist höher, aber der DAX ist eben auch ein Performance-Index und kein Kursindex. Und wenn ich mir die Dividenden rausrechne, die ja eben den Unterschied zwischen Performance und Kursindex ausmachen, wenn ich also den DAX so berechne, wie eigentlich jeder normale Aktienindex in der Welt bewertet wird, das heißt, es ist ein Kursindex ohne Berücksichtigung, dass da die Dividenden wieder reinvestiert werden. Also wenn ich mir den Kurs-DAX anschaue, dann sind wir ja noch nicht mal an dem Top, was wir zuletzt gesehen haben. Interessant ist in Frankreich, wo wir nahezu punktgenau im CAC 40 das alte Top gesehen haben. Ja, also man sollte schon aufmerksam sein. Und wenn ich mir die jüngste Umfrage anschaue, des Surveys, der Umfrage von der Bank of America, dann stellen wir eben fest, naja, die Cashquoten der Fondsanleger, die sind mit 4,0% schon extrem niedrig. Und wir wissen, Aktien können nur dann steigen, wenn eben neue Käufer mit da sind. Und wenn eben wenig Geld zur Verfügung steht, dann ist es schwierig, neue Käufer zu bekommen. Also das sind schon negative Einflussfaktoren, die man bei den Aktien mit berücksichtigen sollte. Und ja, Sie haben eben den Rückgang erwähnt, den wir von 4-5% gesehen haben. Das ist ja eigentlich nicht der Rede wert. Also wenn man mal in die Historie hineinschaut, es ist das Normalste von der Welt, dass wir in einem Jahr einen prozentual zweistelligen Rückgang im DAX haben und das sogar zweimal im Jahr. Das entspricht dem statistischen Durchschnitt. Insofern sollte man nun nicht allzu sehr verwundert sein, wenn es dann eben auch mal runtergehen sollte in den Indizes. Aber ich habe zwei Aspekte dort im Hinterkopf. Zum einen, das mag sein, dass es dann eine Korrektur kommt. Ich bin aber durchaus zuversichtlich aufgrund der Rahmenbedingungen, wenn ich eben konjunkturelle Entwicklung anschaue, Notenbanken und so etwas, dass wir dann also Richtung Jahresende durchaus nochmal höher gehen werden. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt, es sind ja ganz andere Aktien, die jetzt angestiegen sind im Vergleich zu dem, was wir in dem ersten Anstieg gesehen haben. Im letzten Jahr waren es die Magnificent Seven, die dann gelaufen sind. Und so ging es ja auch Januar, Februar weiter. Das endete ziemlich schlagartig mit dem Beginn des Märzes. Und mit dem Beginn des Aprils, also mit Beginn der Konjunktur an den Märkten, haben wir ja dann eben auch nochmal eine weitere Entwicklung gesehen, also wirklich die konjunkturabhängigen Werte dort gestiegen sind. Und wenn ich mir das heute anschaue, also der DAX, der liegt irgendwo bei +12% seit Jahresanfang, der Standard & Poor's bei +14%. Könnte man ja sagen, es liegt an den Technologieaktien. Aber der Nasdaq 100, der liegt seit Jahresanfang mal gerade eben bei +8%. Das heißt, wir haben schon die Abkopplung zwischen den Technologieaktien, die im letzten Jahr so gut gelaufen sind, und der Breite des Marktes. Und das kommt für mich überhaupt nicht unerwartet. Das ist auch fundamental begründet. Ich gehe davon aus, dass wenn wir dann eben uns die Quartalsergebnisse anschauen, am Ende dieses Jahres, viertes Quartal von 24 im Vergleich zum vierten Quartal mit dem Jahr 23, dann werden wir Ergebnisse sehen, die in den Technologieaktien einen geringeren Anstieg ausweisen, als das für die Breite des Marktes gilt. Und das ist eine wunderbare, fundamentale Bestätigung dafür, dass wir hier wirklich ein Regimewechsel dort gesehen haben. Dass also die Tendenz vorbei ist, wo es eben nur ganz wenige Aktien sind, die den Markt befeuert haben, sondern dass es wirklich mehr die Breite geht, die konjunkturabhängigen Aktien, die zyklischen Aktien, die kleineren Werte dort. Und da sprechen wir ja auch nicht von Höchstkursen.
Ist das jetzt dann das Comeback für Value-Aktien und Dividendenaktien? Gerade Dividendenaktien sind ja schon über die letzten Monate gut gelaufen. Sehe ich auch, wenn ich in mein Portfolio gucke, Dividenden-ETFs, Dividendenaktien, ziemlich gut gelaufen. Genau das ist da zu beobachten, was Sie eben sagten, dass die MAG7 eben nicht mehr so gut gelaufen sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das Comeback der Value-Aktien und Dividendenaktien jetzt aktuell?
Ja, was gelaufen ist, sind in erheblicher Weise die großen zyklischen Aktien. Mhm. Nach wie vor tut man sich schwer mit einigen Pharmawerten dort, die ja auch hohe Dividendenrenditen dort haben. Also insofern, nur weil ein Wert eine hohe Dividendenrendite hat, halte ich ihn noch nicht automatisch für interessant. Wir sehen auch einige Versorgungsaktien, die eben eigentlich so als Langeweiler gelten. Aber einige sind sehr gut gelaufen, andere sind aber auch wiederum nicht so gut gelaufen. Also wenn wir eben darüber sprechen, dass eben gerade Dividenden-ETFs dort gestiegen sind, dann sind es wirklich eher die großen zyklischen Aktien, also um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, Autoaktien dort mit dabei. Also zyklische Titel, die eben aufgrund des Produktniveaus relativ hohe Dividendenrenditen haben. Also das ist gelaufen, aber wenn ich mir wirklich die klassischen konjunkturabhängigen Werte anschaue, da ist noch viel Luft drin und die sind auch noch weit, weit, weit unter Höchstkursen. Jetzt will ich ja gar nicht so weit gehen, schauen wir auch nochmal in die zweite Reihe. Ich meine, wir haben gesagt, der DAX und über das Hoch, wenn ich mir nur mal den MDAX anschaue, ja, also die zwei, als Beispiel für die zweite Reihe, der ist ja noch nicht mal auf seinem Hoch, was wir mal vor 2,5 Jahren gesehen haben, im Herbst 2021, der muss überhaupt mal noch um 35% steigen, um überhaupt das Niveau von vor 2,5 Jahren gesehen zu haben. Und wenn ich mir dann anschaue, was die erste Reihe dann seitdem nochmal zusätzlich gemacht hat, das ist ein kleines Beispiel dafür, was eben in der zweiten Reihe passiert ist, dass eben wir dort niedrige Werte haben. Jetzt habe ich den MDAX genannt, aber Sie können das auch international sich anschauen. Also der Russell 2000 in den USA für die kleineren und mittleren Werte und. Also gerade im Bereich kleinere Werte, zyklische Werte, da ist noch sehr, sehr viel Luft drin. Und die Bewertungen, die sind alles andere als hoch. Insofern sehe ich auch hier wirklich gute Möglichkeiten, etwas zu machen, unabhängig davon, wie im Moment gerade die Indizes der großen Aktien im Moment gerade dastehen.
Was erwarten Sie denn noch für den weiteren Jahresverlauf mal grundsätzlich an den Börsen? Wir haben jetzt diskutiert, eventuell könnte es zu einem Doppeltop kommen, aber Sie sagten, Sie haben wenig Zweifel, dass die Börsen am Jahresende höher stehen. Jetzt haben wir bald den Sommer vor der Tür und wir haben noch die Präsidentschaftswahlen in den USA. Auch da, die Börsen sind dem historischen Präsidentschaftsverlauf während des Jahres weit vorausgelaufen. Eigentlich hätten sie noch gar nicht so stark steigen sollen. Könnte das bedeuten, jetzt gibt's erstmal halt eine Seitwärtsphase an den Börsen oder was sind da grundsätzlich Ihre Gedanken bei den Themen?
Ja, das ist ein schönes Beispiel, was Sie da nehmen, dass man eben sich den Präsidentschaftszyklus anschaut und wie verlaufen die Börsen eigentlich traditionell in einem Wahljahr. Und da ist es so, dass wir ja eigentlich bis Mai ungefähr mehr oder minder vor uns hindümpeln und danach fängt es an anzuziehen. Das ist also ein ganz anderer Verlauf als das, was wir traditionell von den Börsen dabei kennen. In diesem Jahr ist es nun wiederum völlig anders, da sind wir eben vorher schon gelaufen dort mit hinein und so werden spräche einiges dafür, dass wir jetzt dann eben vielleicht ein bisschen seitwärts laufen. Also ich versuche diese Sachen mal unter einen Hut zu bringen und ich denke mal, dass es auch gar nicht so schwierig ist. Also im Moment, ja, wir haben im Moment das Drohen eines Doppeltops. Ganz eindeutig, ganz klar. Das kann relativ leicht beseitigt werden, dadurch, dass wir jetzt kurzfristig weiter anziehende Kurse haben. Dann ist die Gefahr des Doppeltops dann auch erstmal aus dem Weg geräumt. Mag sein, dass es dann eben auch nochmal wieder dann einen Rückschlag gibt. Also ich stelle mich darauf ein, dass wir jetzt, also die Bäume wachsen jetzt nicht in den Himmel. Ja, ich weiß, ich muss 3 Euro in das Phrasenschwein packen. Mache ich nachher auch versprochen.
Alles klar.
Es würde nicht wundern, wenn wir jetzt eben auch erstmal Pause dort bekommen werden. Und diese Pause sollte man nutzen und vielleicht haben wir ja auch ein bisschen mehr Rückschlag als nur die 4 oder 5%, die wir jetzt im Laufe des Aprils gesehen haben. Aber ich weiß, ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir jetzt tatsächlich den prozentual 2-stelligen Rückschlag bekommen werden. Insofern, das sind jetzt die großen Indizes. Ich denke mal, in dem Moment, wo man dann sich anschaut, die zweite Reihe, da ist man gut aufgehoben. In den USA haben Sie die Wahl selbst erwähnt. Das ist natürlich ein Einflussfaktor, den die Anleger auch auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Allerdings, welche Rolle spielt es? Im Endeffekt, es sieht ja danach aus, als ob wir das wiederholen, was wir vor 4 Jahren gesehen haben. Also die beiden alten Herren kämpfen da gegeneinander. Beide haben schon eine Präsidentschaftsphase hinter sich gebracht. Beide haben schon gezeigt, was sie machen. Und insofern ist zu erwarten, dass beide weiterhin versuchen werden, wieder über eine expansive Fiskalpolitik, also über Schulden machen, dort hinauszugehen. Das ist etwas, was positiv für die Konjunktur ist, was allerdings, das sollte man auch nicht vergessen, die Notenbanken dann wiederum eher restriktiver laufen lässt. Also insofern, die Notenbanken, die sollten wir nicht in unserer Betrachtungsweise außen vor lassen. Allerdings die Aussagen, die wir zuletzt gehört haben, also ich meine, dass die EZB im Juni jetzt senken wird, das ist eine ausgemachte Sache. Die haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, die können nicht mehr zurückrudern. Bei Paul spricht vieles dafür, dass sich das alles ein bisschen weiter verschiebt, nach hinten verschiebt dort mit hinein. Aber dennoch ist es auch dort eine Frage der Zeit, dass wir Zinssenkungen bekommen werden. Ja, ich weiß auch, dass man vor kurzem sogar noch über Zinserhöhungen diskutiert hat. Aber das habe ich jetzt eher als Trockenübung dort empfunden, dass man das eben dort gemacht hat. Also ich stelle mich nicht darauf ein, dass wir wirklich Zinserhöhungen bekommen werden. Das heißt, wir werden Zinssenkungen dort sehen und die Konjunktur wird besser sein. Und wir sollten am Ende dieses Jahres bewusst haben, worauf werden die Märkte Ende dieses Jahres schauen. Es geht nicht darum, wie die Konjunktur Ende dieses Jahres ist, sondern am Ende dieses Jahres werden die Kapitalmärkte sich daran orientieren, wie ist die Situation in 2025, im nächsten Jahr. Und da spricht nun alles dafür, dass wir eben eine besser laufende Konjunktur haben werden. Die Inflation, ja, die macht Probleme, dass sie nicht in dem Ausmaß runtergeht, wie das vielleicht einige auch jetzt zum vergangenen Jahreswechsel noch gedacht haben. Ich finde das nicht so ganz als unerwartet, dass die Inflation Schwierigkeiten hat, da hineinzukommen. Aber wir müssen auch nicht befürchten, dass jetzt die Inflation nach oben den großen Ausreißer haben wird. Das heißt, am Ende dieses Jahres werden wir ein Umfeld haben, wo wir eben bessere Konjunkturaussichten für 25 haben werden, wo die Inflation irgendwo überschaubar ist und wo irgendwo die Fantasie für Zinssenkung da ist. Und das sind Rahmenbedingungen, die werden gemeinhin eigentlich als positiv dargestellt. Und wenn sich die Anleger davon inspirieren lassen, haben wir auch eine gute Begründung dafür, dass die Kurse dann auch höher stehen werden.
Eine Frage noch, Herr Hirsch, zum Thema Aktienmärkte allgemein, bevor wir dann auch noch ein bisschen auf die Antea-Fonds und Ihre Strategie nochmal kommen wollen. Stichwort China-Aktien. Da wurde jetzt in den letzten Monaten auch hart drüber gestritten. Es gibt viele, die sagen, Mensch, das ist jetzt die Aktienchance des Jahrzehnts. Andere sagen, nee, bitte immer nochmal sehr vorsichtig bleiben. Jetzt ist es nun mal so, dass die China-Aktien schon seit Beginn des Jahres ganz gut gestiegen sind und sich bislang ganz gut schlagen. Wie sehen Sie das Thema? Sollten Anleger jetzt auch auf Aktien aus dem Reich der Mitte setzen?
Ich komme da erstmal von der fundamentalen Seite. Und zwar, weil das Makrobild stellt sich eben so dar, dass wir feststellen, ja, die Konjunktur in China zieht an. Das ist per se erstmal positiv dort mit hinein. Wir stellen allerdings auch fest, dass das eben ziemlich daran liegt, dass eben der Staat, der dort eben die Sachen macht, eben seinerseits die Situation pusht. Also insofern, dass der Maßnahmen getroffen hat, dass die Konjunktur besser läuft. Damit konterkariert er negative Einflussfaktoren. Der Staat hat so viel negative Sachen gemacht, dass also das Unternehmertum also wirklich sich sehr zurückgehalten hat. Also ich meine, wenn man dann eben feststellt, dass da einige Unternehmen faktisch enteignet worden sind, also was sich auf die Nachhilfe von Schülern konzentriert hat und mit einmal wird gesagt, das darf nichts mehr kosten. Das ist eine faktische Enteignung dort. Und so ist eben vieles passiert. Ich denke an einen Jack Ma von Alibaba, wie der zurückgesetzt wurde und. Also insofern, der Staat hat viel Porzellan zerschlagen und da ist auch ein grundsätzliches Misstrauen mittlerweile vorhanden. Und das ist ein negativer Einflussfaktor und das bleibt auch ein negativer Einflussfaktor. Im Moment schafft es der Staat, das zu überkompensieren durch kurzfristige Maßnahmen. Das mag auch noch mal ein bisschen weiter anhalten. Dennoch haben wir weiterhin den negativen Einflussfaktor, der überlagert bei den Sachen ist. Das ist die eine Sache mit Plus und Minus. Die andere Sache ist, wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, USA, China, den Krieg. Da muss man sich darauf einstellen, dass da noch mehr kommen wird. Also es steht im Raum, dass eben die Zölle, die von den USA erhöht werden, auch die Europäische Union will die Zölle weiter erhöhen. Also kurzum, man müht sich sehr, China Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ebenfalls ein negativer Einflussfaktor. Und dann weiß ich nicht, wie viel da auch nochmal weiterkommen kann. Ich meine, wir haben auch nochmal im Hinterkopf drin, dass man sich ja eben beteiligen konnte an russischen Aktien. Die Unternehmen, die gibt es auch weiterhin noch, nur die Anleger hier, die sind faktisch enteignet worden, weil eben die Eigentumsanteile einfach entwertet worden sind. Das ist so eine Drohkulisse, die wir eben auch haben, wenn wir über China sprechen. Also daraus muss man per Saldo einen eher negativen Einfluss sehen. Der andere Aspekt ist, wie viel ist davon in den Kursen drin enthalten? Und die Bewertung den chinesischen Aktien, wenn man das mal vergleicht, also jeweils branchenmäßig dort mit hinein, also Bewertung chinesischer Aktien im Vergleich zu europäischen oder auch zu US-Aktien dort mit hinein, die Bewertung ist erheblich viel niedriger. Das heißt eben, wenn man eben wirklich darauf schaut, wie hoch ist der das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie hoch ist der Buchwert und ähnliches, danach sind chinesische Aktien ausgesprochen günstig. Was ist das Fazit von all dem? Wer in chinesische Aktien investiert, kauft im Moment oder kriegt verdammt viel Gewinn und verdammt viel Substanz für sein Geld. Insofern spricht vieles weiterhin für chinesische Aktien, aber man sollte eben auch im Hinterkopf behalten, es bleibt das politische Risiko, dass es eben von der anderen Seite anders kommt. Und das ist das Risiko, das muss jeder Anleger im Endeffekt mit sich selbst ausmachen, wie hoch er das politische Risiko dann bewertet. Ich persönlich bin in China-Aktien investiert, dort seit einiger Zeit, aber in einer Größenordnung, dass ich sage, also wenn das jetzt eben so weit gehen sollte, dass das alles entwertet wird und auf Null gepackt wird, dann macht es mir nicht das gesamte Portfolio kaputt.
Mhm. Ja, sehr spannend, dass Sie da in China-Aktien investiert sind. Da möchte ich jetzt nämlich auch darauf zu sprechen kommen, was sich aktuell sonst in den Antea-Fonds befindet, zum Beispiel normalen Antea-Fonds, aktuell bei den größten Positionen, Aktienpositionen wohlgemerkt, zum Beispiel Nvidia und Microsoft. Jetzt hatten Sie ja eben auch gesagt, dass es eventuell so ein bisschen einen Wechsel, Favoritenwechsel an der Börse gibt. Werden Sie in den nächsten Monaten Nvidia und Microsoft vielleicht etwas abbauen zugunsten von anderen Aktien oder was sind da Ihre Gedanken?
Ich werde es definitiv nicht abbauen. Das liegt aber nicht an meiner Einschätzung zu Nvidia oder Microsoft, sondern das Konzept des Antea-Fonds hat sich ja eben an der Yale-Universität orientiert, wonach man eben in verschiedene Anlageklassen investiert. Aber wenn man wir sind im Antea-Fonds in 10 verschiedenen Anlageklassen investiert, es wäre etwas vermessen, wenn ich behaupten würde, dass ich der Spezialist für 10 Anlageklassen bin. Das heißt, wir sind, der Antea-Fonds ist so konzipiert, dass eben dort fähige Manager drin sind, die sich um diese Sachen kümmern. Das heißt, im Aktienbereich sprechen wir eben in alphabetischer Reihenfolge A wie Arcades mit Dr. Hendrik Leber, S wie Schlossbach von Storch mit Dr. Bert Flossbach oder D wie DJE, Dr. Jens Erhardt, der dort die Entscheidung dann dort trifft. Also insofern die Aktien, was dort operativ dort hineinkommt, das bestimmen die jeweiligen Manager. Meine Aufgabe ist es eben dort zu schauen, ist das, was die Manager machen, im Kontext dessen, was der Antea-Fonds grundsätzlich will. Und da geht es eben darum, wie viel haben wir in Aktien generell mit dabei drin. Das ist das, worauf ich schaue. Weitere Vorgaben mache ich partout nicht. Das ist Aufgabe der Manager, auf diese Sachen zu achten. Und man sollte eben auch nicht unbedingt nur darauf gucken, was ist eine große Position. Ich meine, der Technologiebereich ist ja weitaus größer mit dabei als jetzt Microsoft und Nvidia. Jetzt mal theoretisch, wenn man den Technologiebereich nur über diese beiden Aktien abbilden würde, dann kann das durchaus die größte Position sein, aber man ist sogar untergewichtet. In unserem Fall ist es nicht so. Es kommt aber auch mit hinzu, Nvidia, also ist eine Position, die wir nun schon seit, 6 Jahren oder 7 Jahren damit drin haben. Insofern, der Titel ist dort fortlaufend immer mal wieder verkauft worden, weil einfach der Anteil so dermaßen gestiegen ist. Dort mit hinein. Insofern, die Einstandskurse sind noch deutlich niedriger, aber da schaut man eben auch auf die Risiken, um dann eben auch für andere Fälle gewappnet zu sein.
Mhm. Ja, Herr Hirsch, Sie haben diese spannende Yale-Strategie angesprochen. Können Sie die auch vielleicht für die Zuschauer nochmal kurz zusammenfassen? Was macht diese aus und warum finden Sie auch Sie die so gut?
Wir stellen fest, wenn man als Anleger dasteht, die höchsten Renditen oder zumindest die höchsten Renditen dessen, was man üblicherweise bekommt, die bringen die Aktien. Wir können dort langfristig mit Renditen von 7-8% oder so etwas rechnen. Im Durchschnitt. Diese hohen Renditen, die erkauft man sich. Es gibt nun mal nichts an der Börse umsonst oder fast nichts. Auf die Ausnahme komme ich gleich nochmal. Diese hohen Renditen erkauft man sich dadurch, dass es eben große Rückschläge immer mal wieder gibt. Das ist das Normalste von der Welt und das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann es den nächsten Aktiencrash gibt. Damit wollte ich jetzt keine Prognose auf die aktuelle Situation hineingehen, sondern vom Grundsatz her muss man das eben einfach immer im Auge behalten. Das heißt, wer in Aktien investiert, muss immer mal einkalkulieren, dass es auch Rückschläge von 20%, 30%, 40% gibt. Wir haben eben schon erwähnt, das ist das Normalste von der Welt, dass es zweimal im Jahr im DAX prozentual zweistellige Rückschläge da gibt. Das kann nicht jeder Anleger ab. Insofern gibt es dann viele, die sagen, ja, dann diversifiziere ich und nehme auch die Anleihen mit hinein. kann man machen. Das federt es auch ab, dass man dann eben Rückschläge hat. Dann fallen die Aktien natürlich genauso viel, als ob man nur Aktien hat. Aber wenn die Aktien nur die Hälfte des Portfolios ausmachen, dann ist man in einer Situation, dass eben auf das Gesamtportfolio gerechnet der Rückschlag auch nur die Hälfte ausmacht. Insofern hat das Charme, Anleihen mit drin zu haben. Der Nachteil, man beraubt sich aber genauso auch der Chancen. Es ist nicht nur, dass man die Risiken reduziert, sondern dass man auch die Chancen reduziert. Denn die Anleihen, ich denke jetzt mal eine 10-jährige Bundesanleihe mit 2,5%, das ist ja unterhalb der Inflationsrate. Also ich meine, das ist ja, oder jetzt mal europaweit gesehen, man gleicht es vielleicht aus, zumindest nach Abzug der Steuern mit dabei, ist das ein Zuschussgeschäft. Das heißt, man beraubt sich der Möglichkeiten. Und nun hat Yale eben den Ansatz gemacht, ja, dann lassen wir die Anleihen da außen vor und nehmen andere Anlageklassen dort mit hinein, die eben ihrerseits auch interessante Renditen haben, die also durchaus Steigerungen haben. Und weil sie interessante Renditen haben, haben sie auch entsprechende Rückschläge. Das ist das, was wir sehen bei den Aktien. Nun kommt aber der relevante Punkt. Wann gibt es diese Rückschläge? Und dass man dann eben feststellt, ja, also als Fachleute sprechen wir dann von Korrelation, dass wir hier eben die Rückschläge nicht zur selben Zeit haben. Dass also die Aktien zu einem Zeitpunkt zurückfallen, während der Goldpreis vielleicht gerade steigt. Oder dass der Goldpreis zurückfällt, während die Industrierohstoffe dann entsprechend steigen. Also es geht wirklich darum, wann kommen diese Rückschläge. Und jede dieser Anlageklassen, die wir drin haben, die hat immer ihre Phase, wo es auch mal Rückschläge gibt. Aber das ist das Entscheidende, zumindest im Normalfall nicht zur selben Zeit. Das heißt eben, wir haben eine Glättung für das Gesamtportfolio, denn irgendwo fällt es immer gerade da mit hinein. Und dann geht es dort auch runter, aber das wird aufgefangen durch die anderen Sachen dort. Und wenn wir das in der langfristigen Sache dann anschauen, dann hat jede dieser Anlageklassen auch mal ihre Rückschläge gehabt. Aber langfristig hat auch jede dieser Anlageklassen ihre Renditen erzielt. Das heißt, langfristig kommt man eben auf Renditen, die nicht sehr viel anders sind, als das eben bei Aktien der Fall ist. Aber man hat einen wesentlich ruhigeren Verlauf des Gesamtportfolios. Dazu gehört, dass man dann diszipliniert die Sachen da umsetzt und dass man die Anlageklassen auch nicht nur danach aussucht, jetzt will ich in eine andere Anlageklasse, sondern dass ich eben auch sage, wie spielt für mich eine Rolle, wie ist die Korrelation zwischen diesen Anlageklassen? Wir haben vorhin über Bitcoin gesprochen. Es bringt relativ wenig, in Technologieaktien investiert zu sein und in Bitcoins investiert zu sein, weil diese Sachen dann eben doch wieder Hand in Hand laufen. Insofern bringt das wenig dort mit hinein. Es bringt allerdings sehr wohl etwas andere Sachen dann hinein. Jetzt haben wir über Aktien und über Edelmetalle schon mal gesprochen. Industrierohstoffe habe ich gerade erwähnt. Aber Sachen wie Private Equity, also die Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen, sieht anders aus. Oder wenn ich mir anschaue, die Schlagzeilen im letzten Jahr, Immobilien, prozentual zweistellige Rückgänge, wurde in allen Zeitungen wurde darüber berichtet. Dort war überall zu lesen dort. Aber das war ein Jahr, wo es eben an den Aktienmärkten per Saldo nach oben gegangen ist. Das heißt, eben Immobilien ist definitiv auch eine gute Möglichkeit zu investieren. Wir haben dann noch Anlageklassen wie Absolute Return, also unabhängig vom Börsenauf und ab soll es dann nach oben gehen. Wir haben Wald- und Agrarinvestments dort mit dabei dann drin. Also insofern, wenn man darauf schaut, verschiedene Anlageklassen zu mixen, die möglichst geringe Korrelation haben, aber jede für sich genommen eine attraktive langfristige Renditechance hat, dann hat man eben einen glatteren Kursverlauf seines Portfolios, hat aber trotzdem die hohen Renditen. Und im Anti-Erfahrung sehen wir es, also den gibt es jetzt seit 16 Jahren dort oder über 16 Jahre dort schon. Wir haben eine Rendite im Schnitt von etwas über 6% dort erzielt. Und das eben, wo man sagen muss, also selbst die Rückschläge, die wir hatten, und es gab ja einige, ich denke an Corona und Finanzkrise und an ähnliches, weiß ich nicht, wie jemand, also selbst derjenige, der Anleger, der zur Hälfte Anleihen hat, der hat eben genauso starke Rückschläge bekommen. Und das ist der Charme der Diversifikation, dass man eben die Risiken reduziert, aber sich die Chancen trotzdem erhält.
Ja, Hirsch, vielen Dank nochmal auch für die Erklärung. Also spannendes Konzept und ich habe auch gesehen, fand ich auch sehr interessant, genau, dass da zum Beispiel Agrar oder Wald mit drin ist, Private Equity, immer spannend. Da hat ja auch nicht jeder Privatanleger dann immer Zugang dazu. Jetzt zum Schluss als letzte Frage. Was beschäftigt Sie aktuell denn noch? Also wir haben jetzt zwar einige Themen geschnitten, aber vermutlich ja auch noch nicht alles. Was beschäftigt Sie aktuell noch an der Börse? Worauf sollten Anleger achten?
Was mich sehr stark beschäftigt, ist die Situation, in welche Richtung läuft es mit den ETFs weiter? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass eben einige wenige Aktien die Kurse getrieben haben im vergangenen Jahr, die eine hohe Gewichtung drin haben. Das ist etwas, was wo ich mal gespannt bin. Es ist natürlich logisch, wenn die Leute ETFs kaufen, dann kaufen sie eben die Aktien genau in der Gewichtung, wie sie in den Indizes vorhanden sind. Das heißt eben, dann werden auch diese großkapitalisierten Werte entsprechend gelaufen. Und zwar unabhängig davon, ob die nun teuer oder günstig zu haben sind. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das dort gehen wird. Ich meine, einen Aspekt haben wir schon mal gesehen. Genauso einfach, wie es ist, eben einzusteigen dort, ist es auch eben wieder auszusteigen. Und da ist aufgrund dessen eben ETFs ganz einfach per Mausklick wieder verkauft werden. Das erhöht natürlich die Volatilität an den Märkten. Das verstärkt Rückschläge auch. Das ist eine Konsequenz, die wir jetzt schon dann auch gesehen haben. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer so läuft, dass eben Aktien gekauft werden, unabhängig davon, ob sie teuer oder günstig sind, sondern ich habe sehr wohl im Hinterkopf drin, dass also günstige Aktien eigentlich größeres Potenzial haben müssten als teure Aktien. Das setzt aber voraus, dass eben die Leute sich davon trennen und sagen, ich kaufe einen Index, sondern ich kaufe eben, ich setze mich mit dem Unternehmen wirklich auseinander dort. Bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe einen Index, der sich eben nur auf die niedrigen Werte drin haben. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, aus Ihren eigenen Sachen heraus, dass eben Dividenden-ETFs. Es gibt natürlich auch ETFs, die darauf sich konzentrieren. Ja, die gibt es. Was dann übrigens auch interessant macht, weil ja gerne gesagt wird, also ETF ist eine passive Form der Geldanlage. Nein, es gibt keine passive Form der Geldanlage. Eine Geldanlageform ist immer aktiv. Und auch der Kauf eines ETFs ist eine aktive Entscheidung, die man treffen muss. Nämlich kaufe ich einen ETF, der den MSCI World hat und damit faktisch eigentlich die US-Aktien im Schwerpunkt damit drin hat. Ich meine, zwei Drittel der MSCI World sind US-Aktien mit dabei und dann auch die Magnificent Seven, die dann eben für ein Viertel des Gesamten dort steht. Also kaufe ich so etwas, kaufe ich einen DAX-ETF, kaufe ich einen MDAX-ETF, kaufe ich einen China-Aktien-ETF. Also das ist immer eine aktive Entscheidung, die der einzelne Manager oder der einzelne Geldanleger für sich treffen muss. Und da bin ich nochmal gespannt, in welche Richtung das weitergehen wird. Wir haben das Jahr 2022 gesehen, wo gerade diejenigen, die in erheblicher Weise dann auf die ETFs gesetzt haben und die Technologieaktien damit Schwerpunkt gesehen haben, die dann mal eben Rückschläge von 40% akzeptieren mussten. Viele lassen das ja gerne unter den Tisch fallen und sagen dann, ja gut, dafür habe ich dann im Jahr 23 fast verdoppelt die Sachen. Ja, aber bitteschön im Auge behalten, man hat damit mit einer Verdopplung gerade mal eben die Halbierung des Vorjahres gehört. Wenn Sie 100 Euro haben und das halbiert sich, dann haben Sie 50 Euro. Und wenn das sich wieder verdoppelt, dann sind Sie wieder bei 100 Euro. Das heißt eben, diese einfache Mathematik, die wird ganz gerne unter den Tisch gefallen lassen. Und dann sind wir Menschen ja auch, dass wir dann eben gerade diese negativen Sachen ganz gerne dann unter den Tisch fallen lassen und dann mehr die positiven Seiten dann damit hineinschauen. Also insofern, das sind Dinge, die mich eben schon beschäftigen. In welche Richtung wird das dort weitergehen? Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne die Bewertung von Aktien da mit hineingeht, dass den Anlegern das so völlig egal ist.
ETFs sind halt einfach, hätte ich gesagt, einfach zu investieren. Und wenn man jetzt in einen MSCI World ETF investiert, ist es auch die Entscheidung vermutlich erstmal nicht so schwer. Es ist viel schwieriger, sich dann halt mit 10, 20 Aktien, die man erstmal screent, nicht, dass man in alle investiert, aber 10, 20 Mid-Caps, Small-Caps, die mal zu analysieren und dann reinzugehen. Vermutlich ist das auch ein Aspekt, warum viele halt einfach ihr Geld dann auf ETFs schmeißen, jetzt ganz wertfrei gemeint.
Also ich wollte das auch nicht kritisieren. Mir ist nur wichtig, dass man weiß, worin man investiert. Und es gibt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ich kaufe den MSCI World, denn damit bin ich breit gestreut über mehr als 20 Länder und über mehr als 1200 Unternehmen. Ist auch alles richtig. Nur die Frage ist, mit welcher Größenordnung sind diese Sachen da mit dabei? Und wenn ich mir das eben anschaue, dass eben die Magnificent Seven, die haben zusammengenommen eine höhere Gewichtung als die Länder 2, 3, 4, 5, 6 und 7 zusammengenommen. Also größer als Japan, Großbritannien, Deutschland und Co. zusammengenommen. Das muss man nur wissen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn man diese aktive Entscheidung für sich trifft und sagt, ich kaufe eine MSCI World und weiß ganz genau, dass ich damit dann eben im Schwerpunkt in den 7 Aktien da drin sind und dass die anderen 1200 Aktien eben unter ferner Liefen dann da mit drin sind. Und das eben auch, ja, schön, wenn das dann eben so und so viele Länder sind, aber dass eben das größte Land da eben für 70% schon mal steht und die ganzen anderen Länder nur eine kleine Beimischung sind. Wenn man das weiß, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist mir nur, dass man es weiß. Und ich habe viele Anleger gesprochen, die waren völlig überrascht, als ich denen das erzählt habe. Und die dachten, sie sind eben wirklich breit gestreut über 1200 Aktien. Im Idealfall, dass jede dieser 1200 Aktien die gleiche Gewichtung hat. Also das dem ist eben nicht so. Und dass man eben auch breit gestreut ist auf die ganzen Länder und jedes dieser Länder die gleiche Gewichtung hat. Nein, so ist es nicht. Wenn man das weiß, spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss es nur eben wirklich wissen, dass man diese Entscheidung tatsächlich trifft. Nur darum geht's mir.
Nee, da haben Sie absolut recht. Also seit ich bei Börse Online bin, jetzt seit 2 Jahren, habe ich auch schon relativ früh auch darauf hingewiesen in Artikeln, dass es halt eher ein MSCI USA plus ein bisschen Rest Industrienation ist. Muss man einfach wissen, auch wieder wertfrei.
Genau.
Herr Hirsch, vielen Dank für das sehr interessante Interview. War die Premiere von Ihnen bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank.
Ja, Herr Kurs, ich danke Ihnen, denn die Fragen, die bestimmen schon den ganzen Ablauf. Insofern war cool, prima.
Vielen Dank. Vielen Dank von meiner Seite. Eine Premiere hatten wir noch, und zwar hatten wir heute zum ersten Mal leider eine Fliege hier im Studio. Ich hoffe, sie hat Sie nicht zu sehr irritiert. Sie ist manchmal um mich rumgeschwirrt. Das bitte ich einmal zu entschuldigen. Beim nächsten Mal wird nochmal die Fliegenklatsche rausgeholt. Aber als ich Sie bemerkt habe, lief das Interview schon. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Hirsch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und damit bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, bleibt investiert.